So, Johannes 6, Vers 1 bis 15. Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des Sees Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er den Kranken heilte. Gemeinsam mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest steht kurz bevor. Als Jesus auf ihn hörte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Und darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte: Wir hätten über 200 Silberstücke ausgegeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus: Hier ist ein Junge, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei hat. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt fordert Jesus die Jünger auf: Sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Da nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das tun sie und füllen noch 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute dachten, was für ein Wunder Jesus getan hatten, riefen sie begeistert: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Mose es angekündigt hat. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Und deshalb zog er sich wieder auf dem Berg zurück, er ganz alleine.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, seid auch von mir ganz herzlich gegrüßt, mal wieder, einmal im Jahr. Und wir wollen miteinander auf Gottes Wort hören. Wir haben die Lesung ja schon gehört. Und wollen auch miteinander etwas dazu feiern, nämlich das Abendmahl. Und das liegt daran, dass nämlich dieser heutige Sonntag, der sogenannte 7. Sonntag nach Trinitatis, der hat das Thema Abendmahl. Und es wäre ja, sagen wir mal, ein bisschen merkwürdig, wenn man darüber erzählt und es dann nicht feiert als Christen. Das ist ja wie ein erzähltes Mittagessen. Ja, da hat man ja nicht so furchtbar viel von. Genauso wie wenn Leute irgendwie in Sydney ihren Salat fotografieren, stellen den auf Instagram, da ist der Nährwert auch begrenzt. Die Geschichte, die also für heute dran ist, die ist eine der Geschichten, die alle 4 Evangelisten erzählen, nämlich die Speisung der 5000, wir haben sie eben schon gehört. Alle 4 Evangelisten erzählen die. Es gibt allerdings bei Johannes eine Besonderheit im Johannesevangelium, dessen Version wir heute haben, weil nämlich Johannes hat im Umkreis der Kreuzigung Jesu, des Leidens Jesu, keine Abendmahlseinsetzung. Matthäus erzählt vom letzten Abendmahl und von dem, was Jesus dabei gesagt hat zu Brot und Wein, und Markus tut das und Lukas tut das und Johannes tut es nicht. Johannes erzählt was von der Fußwaschung am letzten Tag Jesu in Freiheit Und vom Abendmahl selber erzählt er nichts. Also von diesen Einsetzungsworten, weil das bei ihm hier kommt. Wir werden das gleich bemerken. Zunächst einmal, Jesus hat sich ziemlich verausgabt im Dienst an den Menschen. Denn sie haben entdeckt, dass dieser Mensch ein ganz besonderer ist. Und sie folgen ihm nach. Sie fragen ihn, sie bringen ihm ihre Kranken, dass er sie heilt. Und irgendwann ist es einmal selbst für Jesus genug. Er geht auf einen Berg, so erzählt es Johannes, mit seinen Jüngern. Und wer sich gut in der Bibel auskennt, den erinnert das doch an was. Dass Jesus auf einen Berg geht und sich da hinsetzt und sein Jünger kommt zu ihm. Bibelkunde vor, Bergpredigt. Bei Matthäus, ne? Der Beginn der Bergpredigt ist ja der, dass Jesus mit seinen Jüngern erst einmal auf diesen Berg geht und die anderen Leute sind ein bisschen weiter weg. Die stehen weiter weg. Und das geschieht hier auch. Jesus geht also auf diesen Berg, denn alles Gute kommt von oben, das hat Andrea eben gesagt. Man fühlt sich dort Gott näher und das ist bei Jesus auch so. Er geht auf diesen Berg, seine Jünger gehen mit, aber die anderen Leute kommen ihm nachgelaufen. Sie wollen ihn sehen, sie wollen ihn hören und sie wollen vielleicht auch von ihm geholfen bekommen. Also sieht Jesus die Leute an. Johannes sagt das so schön, er hebt seine Augen auf, also er guckt nicht unter sich, sondern er guckt in die Welt und sieht die Menschen. Und sieht die Menschen, die ziemlich weit gelaufen sind, zu Fuß, um bei ihm zu sein. Und weit und breit kein McDonald's und kein Burger King und auch sonst nichts, nur immer ein Döner. Gar nichts. Und er sagt dann zu einem seiner Jünger, dem Philippus, also gib Acht, gebt ihr ihn mal zu essen. Das ist bei allen vier Evangelisten auch gleich, dass Jesus erstmal seinen Jüngern sagt, gebt ihr mal den Leuten zu essen. Und die haben natürlich nichts. Der eine von den Jüngern überschlägt mal ganz kurz 200 Silberstücke. Das ist 200 Mal, also 200 Tagessätze für einen Arbeiter. Die müssten wir haben. Also wenn man sich überlegt, 8 Stunden, was weiß ich, 15 Euro Stundenlohn für einen ungelernten Kraft. 8 mal 15 sind 105. 120, 8 mal 15, 120. Ich war immer froh, wenn ich in Mathe 4 bekam. Also 120 Euro mal 200, das kann man rechnen, das ist eine Menge Geld. Das müssen wir haben, nur um das Einfachste einzukaufen für die und dann haben wir es immer noch nicht hier. Und dann kommt ein anderer Jünger und der sagt, naja, es ist hier ein junger Mann, ein Knabe, Teenie. Der hat also 5 so große Brote dabei und 2 Fische. Aber bitte hier, 5000 Familien, ja, also allein 5000 Männer und dann die Frauen und Kinder dabei, das ist eine Menge Holz. Das klappt doch nie. Und auch diese Geschichte ist ein kleines bisschen symbolisch, auch das haben alle vier Evangelisten, 5 Brote, 2 Fische. Es sind genauso viele Brote da, wie es Bücher Mose gibt, das Gesetz. Und es sind 2 Fische da und das ist natürlich auch hochsymbolisch. Das kann nämlich alles Mögliche heißen, was in der Bibel doppelt vorkommt, wie zum Beispiel Altes und Neues Testament, Gesetz und Evangelium, wahrer Mensch und wahrer Gott. Alles das steckt in der 2 und zusammen sind es 7 und 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Ja? Alles, was vollkommen ist, hat die 7. Also 7 Nahrungsmittel, hochsymbolisch. Und dann sagt Jesus, also die 5 Brote und 2 Fische sieht, sagt er dann, naja, dann lass die Leute sich mal hinsetzen. Und dann passiert wieder etwas, was wir vielleicht wiedererkennen. Er nimmt das Brot, nämlich dankt und bricht es. Und das erkennen wir doch wieder, oder? Das ist genau das, was beim letzten Abendmahl auch passiert. Nur, es sind nicht die Jünger, sondern es sind eine Riesenmenge von Menschen, die Jesus alle gar nicht persönlich kennt. Wie kommt das zustande? Auch das ist wieder nicht ohne Bedeutung, denn wenn man im Orient jemanden ganz besonders ehrt, dann lädt man ihn zum Essen ein. Also zusammen essen ist im Orient ein Zeichen von besonderer Nähe. Das darf nicht jeder. Eingeladen zu werden zum Essen, das gilt für die Familie und es gilt für hochgestellte Gäste und es gilt für wirklich gute Freunde. Wenn man also irgendwo im orientalischen Land ist und wird zum Essen eingeladen, dann hat man gewonnen. Bei den Menschen dort. Dann gehört man dazu. Sonst wird man das nämlich nicht. Und was macht Jesus hier? Er lädt 5000 wildfremde Familien zum Essen. Genau das tut er. Und wir dürfen einmal kurz darüber meditieren, was das denn nun bedeutet. Hier geschieht Heiliges, Messianisches. Der Retter ist da. Es geht jetzt nicht mehr nur da um die persönliche Nähe. Es geht nicht um die persönliche Ehre, es geht nicht um die persönliche Beziehung, sondern es geht darum, dass die Gnade Gottes allen Menschen offenbar werden soll. Genau das passiert hier. Menschen, die Jesus aus der Ferne sehen, die ihn wirklich nicht persönlich kennen und nicht sagen können, wir sind verwandt oder tief intim befreundet, die werden eingeladen, um satt gemacht zu werden an Leib und Seele. Und das geschieht. Dieses große Wunder geschieht in dem Moment, als Jesus dann das Dankgebet spricht, ein Tischgebet quasi spricht über dem Brot und es dann bricht und verteilt, vermehrt es sich. Und zwar in einer Art und Weise, dass dann hinterher 12 Körbe voll Bröckchen, voll Reste übrig bleiben. 12 Körbe. Wieder hochsymbolisch die Zahl, sie entspricht nämlich genau der Stämme Israels, der Zahl der Stämme Israels. Hier geschieht Volk Gottes an diesem See, im Freien. Einfach so. Da geschieht Volk Gottes. Und wir spüren vielleicht schon, was diese Geschichte mit dem Abendmahl, das wir als Christen feiern, zu tun hat. Sie hat damit zu tun, dass wir auch in einer Geschichte stehen. Wir stehen nämlich in der Geschichte, dass wir als Heiden zum Volk Gottes dazugezählt werden seit Jesus. Ohne Jesus wären wir das nicht. Das Volk Gottes, das auserwählte Volk, war Israel. Und da waren die Heiden nicht dabei. Also die Völker, die Nichtjuden, die gehören nicht dazu. Es gab schon im Alten Testament Hinweise, dass das aber bei Gott nicht das Ende der Fahnenstange sein würde. Sondern es gab schon durch den Propheten Jesaja zum Beispiel Hinweise, es würden einmal alle Völker eine große Wallfahrt machen zum Zion, also zu Gott selbst. Es würde nicht immer so bleiben, dass es nur ein Volk Gottes gibt und alle anderen sind draußen. Aber das war noch die Realität. Ein Volk Gottes, die Juden, die anderen nicht. Und hier geschieht zum ersten Mal etwas, das nicht mehr nachgefragt wird. Bist du beschnitten? Hast du alle Gesetze eingehalten? Hast du eine jüdische Mutter oder so? Sondern 5000 Leute sitzen da. Ob die alle Juden waren in Galiläa, das ist fraglich. Denn da lebten jede Menge andere Völker auch noch in Galiläa. Griechen zum Beispiel ganz viele und Römer und ein paar Kelten und was man so alles an Multikulti hat. Und die Leute werden aufgenommen. So wie wir. Denn durch Christus wird das Volk Gottes erweitert. Und es ist nicht mehr abhängig davon, dass man seinen Stammbaum auf Abraham und Sarah zurückführen kann. Oder auf Jakob und einen der 12 Stämme. Das ist nicht mehr erforderlich. Sondern das neue Volk Gottes, das dort entsteht, ist aus Israel und den Völkern zusammengesetzt und ist durch Glauben zusammen. Durch den Glauben an Christus. Das Einzige, was die Leute gemacht haben, sie wollten in Jesu Nähe sein. Mehr haben sie nicht geleistet. Sie haben keine besonderen Leistungen erbracht, außer dass sie in Jesu Nähe sein wollten. Wir wollen da sein, wo er ist. Wir wollen ihn hören, wir wollen ihn sehen, wir wollen auf ihn hören und wir wollen, dass er uns hilft. Wir glauben, dass das kann. Das ist alles. Das ist die neue Eintrittsbedingung für das Reich Gottes. Und so geschieht dieses Wunder, dass die Leute, die völlig fremd sind, als Freunde und Hausgenossen betrachtet werden. Der Epheserbrief bringt das später mal auf den Punkt, was hier passiert an diesem See und was auch der Wochenspruch für die neue Woche ist und der Taufspruch von meiner Tochter. Er sagt nämlich, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das genau passiert hier. Dass wir als die Völker nicht mehr Gäste und Fremdlinge sind und zweiter Klasse, sondern dass Jesus mit seinem Leben und seinem Sterben und seinem Auferstehen aus allen Glaubenden eins gemacht hat. Eine Christenheit. Und selbstverständlich hat der Herr auch noch seine Pläne mit seinem Volk Israel. Selbstverständlich hat er die, die kennen wir aber so nicht. Und da halten wir uns mal schön raus, wenn wir gescheit sind und lassen ihn mal machen. Und wissen das nicht besser. Das ist mal sehr, sehr deutlich zu sagen, seitdem, was wir jetzt wieder an Antisemitismus erleben. Gell? Wie schnell das doch geht. Ja, man muss es nur politisch korrekt formulieren, dann darf man auch ganz links gegen Juden sein. Toll, oder? Also, es steht einem der Verstand still, was da zurzeit abgeht. Und wir als Christen haben die absolute Pflicht, an dieser Stelle wirklich mal Nein zu sagen. Dieses machen wir nicht mehr mit, dieses Geschwätz. Nebenbei. Das wirklich abendmahlsgemäße an der Erzählung von Johannes, was hier uns dargeboten wird, das liegt in einem Nachklapp. Der letzte Satz dieser Geschichte hat es ja in sich, denn Jesus merkt, dass sie ihn zum König machen wollen, weil er dieses Wunder mit den Speisung der 5000 getan hat. Sie wollen ihn zum König machen und deswegen haut er ab. Er geht also auf einen Berg und zwar alleine, auch ohne seinen Jünger. Er möchte nicht zum König gemacht werden. Ein katholischer Kollege, der über diese Sache mal gepredigt hat, wo ich dabei war, der hat einen wunderbaren Satz da gesagt. Er sagt, Jesus ist der Heiland und die Leute wollten einen Bäcker. Die wollten jeden Tag frische Brötchen und wollten ihn also zum König machen, ja, damit sie jeden Tag frische Brötchen haben. Sie wollten aus einem Wunder eine Dauereinrichtung, sie wollten quasi die dauernde Quelle des Wohlstands und das wollte Jesus nicht. Und deswegen geht er weg. Natürlich kommen ihm die Menschen nach. Und das ist jetzt quasi dieser wichtige Nachklapp zu dieser Geschichte, der es dann mit dem Abendmahl zu tun hat. Sie kommen also nach und wollen, dass er zurückkommt und dass er sozusagen der königliche Bäcker wird. Und dann sagen sie ihm auch durchaus kritisch, sag mal, Jesus, was machst du eigentlich? Unsere Väter, also die Vorfahren Israels, die haben ja Manna gegessen in der Wüste. Das ist doch Brot vom Himmel gewesen. Und dann sagt Jesus Folgendes zu ihnen. Also echt jetzt, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Und dann sagen die Leute zu Jesus, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Das Brot, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. Und dann sagt Jesus Folgendes, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Er ist es selbst. Er selbst, Jesus, ist das wahre Brot vom Himmel. Nicht das Manna, das man einen Tag essen kann und dann verdorben ist. Das kann man ja nachlesen. Ne? Das kann man nicht sammeln und aufheben, weil es verdirbt. Sondern Jesus, der sein Leben für die Welt gibt, der ist das wahre Brot vom Himmel. Das ist das, wovon Menschen wirklich satt, heil, gesund und ewig werden. Und weil das so ist, deswegen kann er nicht der König für die Leute sein. Deswegen kann er nicht in einer offenen Limousine rumfahren und kann sich zujubeln lassen. Deswegen muss er einen anderen Weg gehen, der ihn ans Kreuz führt und nicht unbedingt auf große Podien und in Stadien und in Regierungspaläste, sondern nach Golgatha. Deswegen muss er das machen, weil er das wahre Brot ist. Und da entdecken wir auch wieder, was auch die anderen Evangelisten wussten und was auch der Apostel Paulus verkündet, dass Jesus nämlich gesagt hat zu diesem Brot an diesem letzten Abendmahl dann, das bin ich. Und zu dem Wein, das ist mein Blut. Und das ist nicht mehr symbolisch gemeint, wie die 5 Brote und 2 Fische und 12 Körbe oder so. Das ist wörtlich gemeint. Es ist nicht nur, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, eine Erinnerung daran, dass Jesus mal was gemacht hat. Nein, nein, es ist viel, viel mehr. Denn in diesem Moment, wenn wir uns das schenken lassen, dann sind wir Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. In diesem Moment. In diesem Moment sind uns die Sünden vergeben. In diesem Moment werden wir eine neue Kreatur. In diesem Moment nehmen wir Christus wirklich auf. Deswegen feiert die Christenheit Abendmahl, egal wo sie ist. Irgendwo zwischen Sibirien und Feuerland, wo man Christen findet, tun sie das. Denn Jesus selber hat es gesagt, macht das. Immer wieder. Das ist zum Wiederholen da. Immer wieder brauchen wir Christus. Immer wieder brauchen wir Vergebung. Immer wieder brauchen wir einen neuen Anfang. Immer wieder brauchen wir Liebe. Immer wieder brauchen wir einen Sinn und einen Grund für unser Leben. Und den gibt er uns. Und er hat das wörtlich gemeint, nicht symbolisch, als er gesagt hat, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Genauso wenig, wie er hier das symbolisch meint, dass er das Brot des Lebens ist. Das meint Jesus wörtlich so. Ohne ihn geht gar nichts. Zumindest nichts gut. Mist bauen können wir schon noch ohne ihn. Aber was Gutes nicht. Wir sind als Menschenkinder darauf angewiesen, dass wir Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen werden. Und das werden wir durch Christus oder gar nicht. Wie gesagt, was Gott an dieser Stelle mit Israel vorhat, das lassen wir auf uns zukommen. Das steht uns dazu. Aber ansonsten haben wir das erstmal zu sagen. jedem und zu leben. Die Menschen haben es dann teilweise wieder missverstanden. Ja, und gut, das passiert halt mal. Und deswegen erzählt ihnen Jesus die Sache auch nochmal ganz wörtlich. Nein, nein, also Speisung ist ganz nett. Ich habe damit etwas getan. Ich habe euch quasi alle aufgenommen in dieses Volk und habe euch wie Freunde und Verwandte behandelt. Aber ihr müsst wissen, wenn es wirklich ums Eingemachte geht, dann bin ich das. Dann bin ich das selbst, das Brot, das den Hunger nach Leben für immer stillt. Wir hören das heute in einer Zeit, die für uns als Christen nicht ganz leicht ist. Wir wissen das alle. Wir haben ja bei den großen Kirchen, wo ich ja auch dazugehöre, Kirchenaustrittswellen ohne Ende. Menschen, die dem Evangelium den Rücken kehren. Bei unseren katholischen Geschwistern genau dasselbe. Und bei den Freikirchen auch. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, jetzt kriegen die Großen die Quittung für ihre Lauheit, ja, so ungefähr, das hat man ja früher gerne gesagt, dass also die evangelische, katholische Kirche, das sind ja alles keine richtigen, und die kriegen jetzt die Quittung, dass die Leute austreten, aber dann müssen ja die ganz tollen Christen, die müssen ja dann Zuwachs haben. Haben sie aber nicht. Sondern wir leben in einer Zeit, die von einem Geist geprägt ist, der gegen das Evangelium steht. Das ist so. Wir leben in einer Zeit, wo es modern ist, sich über alles lustig zu machen. Und wir leben in einer Zeit, die entgegen dem ganzen Geschwafel von Vielfalt und Diversity äußerst intolerant ist. Wir leben in einer Zeit, wo jeder, der etwas behauptet als Wahrheit, schon gleich angepöbelt wird. Und wir müssen als Christen nun mal Wahrheit behaupten, sonst geben wir uns selber auf. Das ist so. Wenn wir nicht mehr auf Jesus hinweisen als Weg, Wahrheit und Leben und als das Brot des Lebens, wenn wir das lassen, dann haben wir uns selber aufgegeben, dann sind wir fertig. Wir leben also in Zeiten, die für uns nicht ganz leicht sind. Und wir leben nicht gerade in Zeiten, wo es zu großen Seelenernten kommt. Ja, und wo man da mit der Zeltmission rumziehen könnte und hat 127 Bekehrungen pro Abend oder so. Das haben wir nicht momentan. Sondern die Zeiten sind für uns geistlich schwierig. Und die Frage ist, interessanterweise, die sich niemand stellt, was hat diese Zeit, in der wir hier leben, eigentlich mit Gott zu tun? Was hat die eigentlich mit Gott zu tun? Denn wenn man dann guckt in die fromme Presse, dann sieht man überall Programme, überall Sachen, die wir machen sollen, damit Kirchen wieder voll werden, damit Gemeinden wieder wachsen, damit Mission gelingt und so weiter und so fort, gibt es also einen Haufen Empfehlungen, die wir als Menschen machen sollen. Kann man Christsein machen? Kann man das machen? Eine interessante Frage. Und warum, wenn sich doch so viele Leute abzappeln bis zum Burnout, warum macht denn Gott nichts? Warum geht es denn tatsächlich zurzeit nicht gut? Warum läuft es denn nicht? Und der Trick bei der Geschichte ist, was Gott damit zu tun hat, fragt sich kein Mensch. Sondern man kriegt also immer was geboten, da ist also etwas Geistliches von weg, das ist auf dem Niveau, Gott hat alle Menschen lieb und jetzt machen wir was. Das war's. Das ist aber Unsinn. Das ist schlicht Unsinn. Sondern in der Bibel ist das ganz deutlich zu sehen, wenn Gott nicht mehr redet, wenn er nicht redet und wenn Mission und Erweckung und all diese Dinge nicht gelingen, dann liegt das daran, dass er keinen Bock hat. Und das ist schwer einzusehen. Wir leben momentan in Zeiten, wo Gott sagt, also Leute, wenn ihr ohne mich auskommen wollt, dann macht mal. Und in diesen Zeiten sind wir die, die sagen, wir fragen trotzdem nach dir. Und für uns heute ist erst einmal dran, Geduld zu haben und die Hände zu falten und Gott zu bitten und nicht mit großen Programmen die Leute zu langweilen. Ja? Mit Events macht man keine Christen, mit Tricks auch nicht. Es läuft nicht. Sondern, dass man sagt, Herr, was willst denn du? Die Leute da bei der Speisung der 5000 haben sich gefragt, was will denn ich? Ja, ich will einen Bäcker. Ich will jemanden, der für mich sorgt, jeden Tag, der alles in Ordnung macht und dass es alles prima ist. Und dann war Jesus weg. Das wollte er nämlich nicht. Erst wenn man nachfragt, wer bist du und was machst du und was willst du, dann kriegt man die Antworten. Und wir müssen wieder lernen als Christen, alle miteinander, unabhängig von Konfessionen und allem drum und dran, müssen wir wieder lernen, hinzuhören auf das, was Jesus wirklich sagt in seinem Wort und auf das, was Gott wirklich will. Hinhören, fragen und Geduld haben. Wenn wir eingeladen sind zum Tisch des Herrn, was wir sind, dann ist das auch immer ein Picknick auf dem Wege. Das ist immer eine Wegzehrung, das ist immer die Station, wo man anhält und wo man sich stärken lässt für den Weg, der vor einem liegt. Auch das steckt im Abendmahl, das wir feiern, drin. Dass wir uns kräftigen lassen auf dem gemeinsamen Weg, der im Reich Gottes sich erfüllt. Und das gibt uns dann die Kraft, auch mal geistlich Dürrezeiten und schwere Zeiten zu überstehen. Denn nirgends ist der Christenheit dauernder Erfolg versprochen. Nirgends ist der Christenheit versprochen, dass uns nichts wehtut. Nirgends ist der Christenheit versprochen, dass sie nicht einmal Mist baut und sich verirrt. Aber es ist ihr versprochen, dass der Heimweg immer da ist. Und auf diesem Heimweg haben wir eine Wegzehrung. Genau wie die 5000 Menschen damals, die nicht hungrig heimgehen mussten. So werden wir das auch nicht. Es sollte kein erzähltes Essen sein. Wir werden uns auch dann selber auf dem Wege als Christen stärken lassen. Aber zunächst einmal ist es dran, dass wir Gott loben. Es gibt also jetzt eine kleine Zeit des Lobes für Gott, des Lobpreises, wozu ich auch herzlich einlade. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre dabei unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.